Die Bilder der deutschen Fotografin waren zum Leben erwacht. Athleten mit rasierten Schläfen rannten durch das Berliner Vorkriegsstadion. Leichtfüßig, muskulös, feierlich. Ihr Lauf hatte den abgehackten Rhythmus eines alten Films. Doch bald schoben sich andere Eindrücke darüber. Die Gesichter waren auf einmal zu dunkel, die Brauenbögen zu ausgeprägt, zu weit vorgewölbt. Was verbargen diese Blicke? Während aus den Reihen der Zuschauer ein beunruhigendes Geschrei aufstieg, hoben die Athleten die Köpfe und offenbarten leere Augenhöhlen. Dieser Mangel hinderte sie jedoch nicht daran zu sehen und zu laufen. Im Gegenteil. Auf dem Grund der frischen Wunden schien sich etwas zu bewegen. Ein tierisches Wuseln und Wimmeln. Schweiß überströmt fuhr Neil Mons aus dem Schlaf. Das helle Licht des Computerbildschirms blendete ihn. Diskret versuchte er, seine Fassung wiederzugewinnen und warf einen Blick in die Runde. Niemand hatte bemerkt, dass er eingenickt war und das Entsetzen sich seiner Träume bemächtigt hatte, in Gestalt der Fotografien, die Sophie Caillois im Flur hängen hatte. 21 Uhr. Er hatte nur 45 Minuten geschlafen. Nach seinem Besuch in der Lagerhalle hatte Niemans seine Funde, das Spiralheft, die Metallteile, das weißliche Pulver, an Patrick Astier, den Chemiker in Grenoble, geschickt. Dann war er hierher, in die Universitätsbibliothek gekommen, um die Wörter Flüsse und Purpur in den Computer einzugeben. Er hatte den Stichwortkatalog nach Publikationen durchsucht, die diese Begriffe im Titel nannten. Doch er hatte nichts gefunden und war mitten in der Lektüre vom Schlaf übermannt worden. Nach beinahe 40 durchwachten Stunden hatten seine Nerven ihn im Stich gelassen. An den Tischen saßen verstreut ein Dutzend Polizisten in Zivil, die immer noch Bücher durchforsteten. Doch Neil Mons glaubte nicht mehr daran, auf diesem Weg fündig zu werden, ebenso wenig wie die Polizisten. Seit 2 Stunden wusste jeder, dass angesichts der mageren Ergebnisse des Trios Neil Mons Barn-Vermont die Kriminalpolizei von Grenoble den Fall übernehmen sollte. Trotz des verstärkten Einsatzes waren die Ermittlungen nicht einen Schritt weitergekommen. Mehr denn je hielt Neil Mons an seiner Überzeugung fest, dass der Fall nur von innen heraus zu lösen war. Sobald er das Motiv hatte, würde er den Mörder finden. Und sein Motiv war möglicherweise Rache. Bei dieser Hypothese war allerdings größte Vorsicht geboten. Nach offizieller Meinung galten die Opfer eines Mörders als unschuldig, während Neil Mons den Beweis antreten wollte, dass in diesem Fall die Opfer ebenfalls Schuld auf sich geladen hatten. Aber wie sollte er vorgehen? Caillois und Surtees hatten ihre Geheimnisse mit in den Tod genommen. Sophie Caillois würde kein Wort mehr sagen. Surtees Mutter wusste nicht einmal von der Existenz der Lagerhalle, obwohl das Gebäude schon im Besitz ihres Ehemannes gewesen war. Im Augenblick konnte Neil Mons an nichts anderes mehr denken, als an ein weiteres Rätsel, das in den Vordergrund seines Bewusstseins gerückt war. Er aktivierte sein Telefon und rief Barn an. »Gibt es Neues von Joanneau?«
»Ja, ich habe einen meiner Jungs ins Blindeninstitut geschickt, um rauszufinden, wo er anschließend hingegangen sein könnte. Joanneau hat das Institut gegen 17 Uhr verlassen. Offenbar ist er dann nach Annecy gefahren, um einen Augenarzt aufzusuchen, Professor Gernessé. Er lehrt auch an der Universität Gernon und betreut die Patienten des Blindeninstituts.«
»Haben Sie ihn angerufen?«
»Selbstverständlich, aber unter keiner Nummer meldet sich jemand.«
»Haben Sie die Adressen?« Bahn nannte ihm eine einzige Anschrift. Der Arzt hatte Wohnung und Ordination im selben Haus. »Ich fahre hin«, verkündete Neil Mons.
»Aber wieso denn? Joanneau wird schon wieder auftauchen.«
»Ich fühle mich verantwortlich. Wenn der Junge Mist gebaut hat, wenn er ein unnötiges Risiko eingegangen ist, dann nur deshalb, um bei mir Eindruck zu schinden.«
»Ich bin sicher, Joanneau wird sich bald melden. Er ist ein junger Typ, wahrscheinlich ist die Begeisterung mit ihm durchgegangen.«
»Mag sein, aber möglicherweise ist er auch in Gefahr, ohne es zu ahnen.«
»Meinen Sie wirklich?«
Barn schien den Worten des Kommissars nicht recht zu glauben. Unvermittelt fügte er hinzu,
»Ach ja, das hätte ich beinahe vergessen. Joanneau hat im Krankenhaus angerufen. Er wollte in die Akten Einsicht nehmen. Jemand sollte ihm Zugang zum Archiv verschaffen.«
»Was ist das denn für ein Archiv?«
»Ein riesiges Netz unterirdischer Gänge im Keller des Klinikums, in dem die gesamte medizinische Dokumentation über die Region aufbewahrt wird. Krankheiten, Geburten und Todesfälle.«
Niemands Beklemmung wuchs. Der Junge war also allein unterwegs und verfolgte eine Spur, die im Blindeninstitut begonnen, ihn zu dem Augenarzt und schließlich zum Archiv des Klinikums geführt hatte. Der Kommissar beendete das Gespräch und eine Sekunde später wurde er selbst angerufen. Kost meldete sich.
Soeben wurde mir die Leiche gebracht.
Ist es Sertis?
Ja, Zweifel sind ausgeschlossen. Die Verstümmelungen gehen diesmal noch weiter. Der Mörder hat ihm nicht nur die Augen herausgetrennt, sondern auch die Hände abgeschnitten. Schön säuberlich an den Handgelenken. Wegen der Fötalposition konnten sie das nicht sehen.
Die Augen, die Hände. Niemans ahnte, dass irgendeine Verbindung zwischen den beiden Organen bestand, dass die Verstümmelungen symbolischen Wert hatten. Doch welcher teuflischen Logik sie folgten, konnte er sich noch immer nicht erklären. Ist das alles?
Vorerst ja. Ich fange jetzt mit der Autopsie an.
Fang mit den Augen an und ruf mich an, sobald du was weißt. Ich bin sicher, du wirst wieder irgendeinen Hinweis für uns finden.
Ich komme mir vor wie ein Botschafter der Hölle, Kommissar.